Stell dir vor, du landest mitten in einer Führung durchs Wiener Parlament. Und plötzlich spürst du, dieser Guide gewinnt alle für sich. Nur mit seiner Stimme, seinen Geschichten und echter Begeisterung. Wie gelingt es, Menschen im Business und im Alltag wirklich mitzureißen? In dieser Folge nehmen wir dich mit auf Spurensuche nach der Magie der überzeugenden Kommunikation. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Wie kannst du es schaffen, Menschen für dich zu gewinnen? Ich, lieber Arno, war kürzlich im Parlament in Wien und habe da eine Führung genossen und ein männlicher Führer, sage ich jetzt mal so lieb, wie nennt man das dann, um das jetzt nicht kompromittierend zu sagen, ein Mensch, der uns durchgeführt hat, Geschlecht männlich, hat uns da tatsächlich auf eine Art und Weise durchgeführt, die mich fasziniert hat. Es war ein nicht nur unterhaltsames, sondern wirklich sehr positives Erlebnis, nämlich er hat es geschafft, uns durch seine Geschichten, die er immer wieder erzählt hat, durch seine Person, die er mit eingebracht hat, tatsächlich so einzulullen, jetzt ist es ja negativ formuliert, so für sich einzunehmen, dass es praktisch allen wirklich gut gefallen hat. Also es war ein sehr spannendes, gutes Erlebnis und vor allen Dingen mir ist aufgefallen, der vielleicht auch ein bisschen einen anderen Blick hat, wie er es gemacht hat. Und meine Erkenntnisse dazu, oder wir wollen heute mal drüber reden, wie du es vielleicht auch schaffen kannst, wenn du Menschen für dich gewinnen möchtest. Es muss jetzt keine Führung sein durchs Parlament, sondern halt vor allen Dingen auch in Gesprächen oder auch im Business-Kontext. Was für Elemente denn dazu führen, dass Menschen dir folgen wollen? Und in dem Fall haben wir ihm ja auch gefolgt. Lieber Arno, ein herzliches Servus in deine Richtung nach Salzburg. Hallo.
Hallo Andreas. Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com. Auch im Lernen kann ich mir vorstellen, Andreas, also wenn es um die Lehre geht, da sind wir ja beim Begleiten von Menschen, die etwas bemerken, etwas sehen, etwas beobachten, etwas erkennen sollen. Wie lenke ich den Blick dorthin und wie lenke ich die Gedanken? Ein wunderschönes Thema. Bin sehr neugierig, was deine Einschätzung ist, was dem guten Mann, der euch da als Guide begleitet hat durch das österreichische Parlament, was aus deiner Sicht denn da so gut gelungen ist und was er alles getan hat, um eure Aufmerksamkeit immer wieder auf das Richtige zu lenken und um euch offensichtlich auch gut zu unterhalten dabei. Richtig?
Ja, also ich würde es primär auf zwei Faktoren auslegen, oder wahrscheinlich sind es mehr, aber zwei, die ich jetzt zusammenfassen wollen würde. Und beides beinhaltet tatsächlich Geschichten. Einerseits hat er, und das haben wir in unserer letzten Episode angesprochen, sich getraut, sich zu zeigen. Mhm. Das heißt, er hat sowohl sich mit seinem Beruf, ich glaube, er war Architekt in dem Fall, gezeigt als und erzählt auch aus seinem Wissen aus dem Architektendasein, wie diese Bauten zustande gekommen sind, welche kulturhistorischen Geschichten dahinter standen und welche tatsächlich Geschichten dahinter standen. Und das ist ja das Interessante. Wir merken uns ja weniger Fakten als Geschichten, die eingebettet sind in irgendeinem Umfeld, weil das Gehirn ist ja nicht so aufgebaut, dass wir für Fakten ausgerichtet sind, sondern der Mensch hat immer irgendwelche Abläufe gehabt und daran hat er was gelernt. Also Geschichten. Wir haben uns früher immer Geschichten erzählt und so auch heute. Und das Zweite war tatsächlich, dass er sein eigenes Wissen mit eingebracht hat, seine eigene Geschichte, seine eigenen, zum Teil auch politischen Einstellungen hat man auch durchgehört. Wen er wählt, hat man jetzt auch mittlerweile zumindest durchhören können, ja, was interessant war. Und dann eben auch der zweite Fakt, und das habe ich schon angeteasert, die Geschichten des Hauses. Also was ist da früher passiert? Er hat da offenbar einige Bücher gelesen, einige vielleicht andere Vorträge auch dazu gehört. Was ist in diesen Räumen passiert? was welche Abläufe, welche spezifischen Menschen sind da durchgegangen, was sind da für besondere, also da war ja noch der Kaiser, der gegenüber war, also es war ja ganz interessant, diese Divergenz auch in einer Republik, wo gleichzeitig ein Parlament war und ein Kaiser. Also allein diese Geschichten, die da dazwischen passiert sind, waren schon sehr, sehr unterhaltsam und wie gesagt, also das eine ist immer dieses historische Wissen, das er eindeutig gehabt hat, aber das haben ja viele. Das kann auch die KI, in Anführungszeichen, ja, das historische Wissen abspulen. Ja. Aber dieses Verbindende, diese Beziehung schaffen, dieses ich bin Teil des Ganzen und Teil des Prozesses, ich glaube, dass das heute immer noch den großen Unterschied ausmacht und das, was uns als Teilnehmende tatsächlich sehr, sehr positiv beeindruckt hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du auch schon einmal ähnliche vielleicht Führungen mitgemacht oder vielleicht warst du ja sogar im Parlament oder auch woanders, wo du Ähnliches erlebt hast oder auch im Gegenüber dem, vielleicht sagst du mal, ich war auch schon, wo es wirklich schrecklich war, weil der hat nur Fakten runtergebetet.
Also du kennst meine Perspektive, die hat immer zwei Seiten, das eigene Erleben, aber ich kenne das natürlich auch als Trainer, aus dem Blickwinkel des Trainers, wenn es darum ging und geht, Fremdenführer zu ermächtigen, das, was sie tun und wissen, einfach noch besser zu kommunizieren. Andreas, mich interessiert etwas ganz Besonderes. Was war denn das? Was war denn dein allererster Eindruck? Also, was war das Erste, das dir aufgefallen ist, wo du gesagt hast, oh, das wird gut?
Gute Frage. Es war schon einmal, er war ganz anders gekleidet. Also er hat so eine Lederjacke angehabt irgendwie, also überhaupt nicht irgendwie, dass man sich, weil viele da drinnen haben eine Art Uniform angehabt. Also er war schon mal anders. Das hat er sich schon herausgenommen. Es waren, ich hätte geschätzt, um die 60 vielleicht. Ja. Also so ein Herr zwischen 50 und 60, näher 60, also eher um die 60. Und also es war so ein Freigeist. Also allein schon das hat sehr sympathisch gewirkt, so ein kreativer Chaot irgendwie, ist einmal vorkommen. Jetzt liebe Grüße an die Cordula Nussbaum, ja. Und das war der erste Eindruck, der mir positiv aufgefallen ist. Dann die Art und Weise, wie er seine Sprache benutzt. Also dass du gemerkt hast, der weiß mit Sprache, mit Stimme umzugehen. Also das hat er auch, ich weiß nicht, ob das intuitiv war oder ob er auch Menschen wie dich als Coach gehabt hatte, das weiß ich natürlich nicht. Aber er wusste tatsächlich, wie mit Stimme und mit Sprache umgehen. Also es war nicht ein unisono Sing-Sang irgendwie, sondern es war tatsächlich, du hast gemerkt, er erzählt die Geschichte, als erzählte er sie zum ersten Mal. Und das ist, weil für uns war es ja das erste Mal, aber für ihn halt wahrscheinlich das 2773. Mal. Ja? Und das war sehr, sehr positiv.
Er hat euch offensichtlich im Grunde mit den ersten Sätzen persönlich abgeholt, ja, das ist richtig.
Genau, und natürlich auch, und das war auch ein netter Aspekt, er hat auch uns gebeten, wenn wir spezifische Fragen haben, er sagt auch, er macht keine Führung zweimal die gleiche, sondern er passt es auch an die Wünsche der Gegenüber an. Und das ist auch ein Faktor, der, wenn wir jetzt in die Businesswelt übergehen wollen, da ja auch wichtig ist, dass wenn ich einen Kunden vor mir sitzen habe, dass ich nicht die Standard-Kundenpräsentation abfahre, sondern natürlich ganz individuell schaue, okay, was braucht gerade dieser Kunde, der vor mir sitzt? Und in dem Moment war ich ja auch sein Kunde, der ich als Teilnehmer dieser Führung dabei war.
Also das, wenn ich es von außen betrachte, das heißt, er hat nicht, wie man es so oft hört, gerade bei Themen, die Menschen sehr oft wiederholen, Präsentationen, die sehr oft gehalten werden. Also ich denke da zum Beispiel an die Unternehmensvorstellung. Das ist so etwas, das höre ich auch im Coaching, im Training öfter. So, ja, wie stelle ich mein Unternehmen vor? Und dann hat man sowas, das sagt man öfter und das klingt dann so ein bisschen wie geskriptet, also so, als würde ich jetzt etwas vor dem geistigen Teleprompter irgendwie ablesen und dann sage ich es laut. Also das hat er offensichtlich vermieden und hat also einen persönlichen Einstieg mit euch gefunden und aus dem heraus den Dialog gestaltet. Hört ihr es richtig?
Ziemlich genauso. Und wie du sagst, es war, obwohl es ein Vortrag war, tatsächlich sehr dialogisch auch. Also er hat tatsächlich immer wieder versucht, auch Menschen mit einzubinden und auch immer mit Fragen gearbeitet. Ja? Mhm. Also wer von ihnen weiß denn da schon irgendwie was davon und so. Und das war auch irgendwie nett. Also dieses Dialogische war auch Teil davon. Also ich hab mich zu jedem Zeitpunkt, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, gesehen gefühlt. Also ich habe gewusst, ich habe jederzeit, auch wenn ich vielleicht nur einmal davon Gebrauch gemacht habe, ich habe jederzeit die Möglichkeit, Teil dieser Präsentation, dieser Führung zu sein, im Hinblick auf, ich kann sie gestalten. Mhm. Obwohl es ja seine war, hat er uns das Gefühl vermittelt, es ist unsere. Finde die richtigen Worte, dass das ankommt. Also dadurch, dass dieses interaktive Element war, dass er gesagt hat, wenn Sie das und das mehr wissen wollen, dann er hat einfach so einen Riesen, und das ist vielleicht auch natürlich ein Hinweis an diejenigen, er hat natürlich einen riesen Hintergrund gehabt an Wissen. Vera Birkenmiller hat immer gesagt, wenn du einen Vortrag hältst und sagen wir mal, der Vortrag hat die Größe einer, diese Streichholzschachtel, eine Streichholzschachtel, dann sagt sie, sollte dein Hintergrundwissen mindestens die Größe eines A4-Blattes haben. Und das ist wichtig, weil wenn du natürlich nur die Größe des der Streichholzschachtel als Wissen hast, dann ist natürlich jede Frage überfordert dich dann. Und wenn aber dieses Drumherum, also sie hat es eben so schön visualisiert, so riesengroß ist, und das war bei ihm so. Du hast einfach gemerkt, der hat sämtliche Bücher gelesen, die es zum Parlament gibt. Der war auf allen Vorträgen, auf allen, da war dann noch irgendeine Veranstaltung der jüdischen Gemeinde drinnen, da hat er alles zu denen gewusst. Also das war richtig spannend. Und auch zu sehen seine, und das immer wieder an einem weiteren Punkt, wo ich glaube, dass er mich gut abgeholt hat, du hast gemerkt, er hat eine Leidenschaft dafür. Er liebt es. Er findet es unglaublich spannend und faszinierend, diese Bauten und was da alles passiert ist und diese Macht, die Politiker da drinnen haben, für die Österreicher ein besseres Alltagsleben zu schaffen und so. Er war da ganz begeistert davon. Also wirklich wie so ein kleines Kind.
Interessant, dir zuzuhören, weil du widerspiegelst ja jetzt im Grunde die Emotionen, also das Gefühl, das entstanden ist in dieser Präsentation für die Sache. Also die innere Beteiligung des Herrn, der euch begleitet hat, die hat sich voll abgebildet in euch und in dir. Also ich finde ja, dieses Grundthema, also die Herausforderung, Menschen beim Denken zu begleiten oder beim Betrachten zu begleiten, die finde ich ja auch ganz passend als Analogie für unsere Business-Anwendungen hier im Podcast. Denn wie oft geht's zum Beispiel im Verkauf, wie oft geht's darum, du hast etwas. Ich erinnere mich an eine Situation, Maschinenbau, Hersteller von Kommunaltechnikfahrzeugen. Und da verkaufst du ja nicht am Telefon und du verkaufst ja in so einer Situation auch nicht in einem Gespräch in einem Office, sondern du verkaufst letztlich an die Zielpersonen, die in dem Fall die Abgesandten einer Kommune waren, also einer Gemeinde oder einer Stadt, an die verkaufst du angesichts des lebenden Objekts. Und ich erinnere mich sehr an dieses Training, weil ursprünglich war es so, also die Ausgangssituation war so, dass die verantwortlichen Vertriebler des Unternehmens, also wirklich, also mit Hintergrund ausgestattet, also um in deinem Bild zu bleiben, das war kein DIN A4-Blatt, sondern das war wahrscheinlich ein Kühlschrank oder ein Hochregal voll Informationen über dieses schöne Fahrzeug mit diesen ganzen Anbauteilen, die da vor ihm stand. Das wusste er alles und er hat aus dem heraus geschöpft und das hat er dann erzählt. Und für mich war faszinierend zu beobachten, ich habe während er zur Gruppe gesprochen hat, immer gedacht, er spricht jetzt zu mir über das, was hinter ihm steht. Das war nämlich das große Fahrzeug. Aber er hat mich nicht beim Schauen begleitet. Und er hat mir über den Motor was erzählt und über, ich weiß nicht, welche ganz besonderen Features etwas erzählt. Aber es ist Information geblieben, so wie du vorhin gesagt hast, dass er etwas, was von unserem Gehirn ganz, ganz schwer zu nehmen ist, Und ich konnte es mit dem, was ich sehe, in keiner Weise verknüpfen, obwohl die Maschine da irgendwie hinter ihm im Raum gestanden ist. Großes Teil, ja, in so einem Art Hangar oder wie soll man sagen, in so einem riesigen Schauraum. Was lernen wir daraus? Wir wollen eigentlich immer zuerst einen Kontext erfahren, um dann aus dem Kontext, der uns klar wird, also aus dem Umfeld, aus dem Beispiel, aus der Anwendungssituation, aus dem Missgeschick, das irgendwie vielleicht passiert ist, oder aus der historischen Geschichte, wo der Kaiser gegenüber vom Parlament ist, also wo wir aus diesem Kontext heraus uns eine Frage fragen, die im Hier und Jetzt beantwortbar ist. Und wenn du jetzt so wie in meinem Beispiel und so wie wahrscheinlich auch in deinem, wenn du jetzt gerade das Objekt vor dir hast, naja, wie einfach ist es, ein Element herzunehmen und dann zuerst mal zu schauen, welchen Kontext hat es? Also was hat damit zu tun? Für welche Zeit steht es? Für welche Anwendungsgelegenheit ist es gedacht? Wo ist dort das Besondere, sodass Bilder auftauchen, sodass eine Geschichte entsteht? Also sodass etwas lebendig wird, indem wir uns etwas dazu denken können mit unserer Fantasie, wo wir zu Hause sein können. Also wenn ich mir vorstelle, so wie du es erzählt hast, gegenüber ist der Kaiser, naja, dann ist in mir jetzt ein Bild aufgetaucht von einem alten Mann. Ich weiß gar nicht, der Kaiser war ja auch mal jung, aber ich sehe jetzt da so einen alten Herrn mit so einem weißen Bart vor mir. Also das, was man jetzt von Abbildungen kennt. Und schon ist in mir eine Assoziation aufgetaucht und ein Umfeld und Atmosphäre und Gefühle und Verknüpfungen in meinem Kopf. Wie hat er es denn praktisch gemacht, Andreas?
Er hat uns auch fühlen lassen zum Beispiel. Also das war ja auch interessant. Wir sind ja auch in die Räume rein, haben ja. Dann diese Stühle, die dann aus ganz edlem Leder gefertigt waren, uns auf denen Platz nehmen dürfen, haben dann auch jeweils, also tatsächlich ich glaube, wir waren im Bundesrat drinnen. Tatsächlich, ja. Also weil das Parlament selber, da war eben diese Veranstaltung der jüdischen Kultusgemeinde drinnen, weil irgendein Preis verliehen worden ist, irgendeine jüdische Veranstaltung. Und deswegen sind wir dann im Bundesrat gelandet, was auch spannend war. Das ist halt ein kleineres Plenum irgendwie. Aber man muss auch sagen, es wird relativ viel investiert dahin. Also man hat auch gesehen, dass überall Schautafeln waren, also es ist auch tatsächlich interaktive Schautafeln. Da haben wahrscheinlich ganze Generationen an Wissenschaftlern, Medienwissenschaftlern und was auch immer, Politikwissenschaftlern sich drinnen ausgetobt und meines Erachtens gute Arbeit geleistet auch. Ja? Also ich komme ja ein bisschen aus der Richtung auch gehirngerechtes Wissen vermitteln, also Stichwort Birkenwiel und ähnliche. Da haben die wirklich, wenn ich mir vorstelle, wie das vor 20, 30 Jahren vielleicht noch war, ist das massiv viel besser geworden. Ich war ja auch in Wien in einem anderen Museum. Also die Museen sind mittlerweile in der Regel sehr, sehr advanced, sage ich jetzt mal so. Also Museumspädagogen gibt es ja eigene Studium auch dazu. Und die wissen mittlerweile wirklich auch, wie man Wissen gut angreifbar macht. Also das ist nicht nur über Texte, die dann ganz lang dastehen, sondern es sind überall mindestens Audio-Varianten dabei. Also man kann überall irgendwas horchen oder kleine Filmchen oder interaktive Elemente. Oder es hat zum Beispiel was gegeben, wo man sehen hat können, wie sich die Menschen entwickelt haben über die Zeit hinweg. Ja, also wie du gesehen hast, okay, also was war jetzt die Wahlkämpfe zum Beispiel? Wie haben sich die Wahlkämpfe verändert? Dann hast du halt irgendwelche von der FPÖ irgendwelche Plakate gesehen und vorher halt von der NSDAP und dann später irgendwie von den Grünen und irgendwie, also was waren diese unterschiedlichen Herangehensweisen, Menschen für sich zu gewinnen, und dann hat es halt manchmal auch Ähnlichkeiten gegeben, die man dann bemerken kann. Ja. Wenn dann ähnliche Slogans verwendet werden, wie in Zeiten, an denen wir uns nicht orientieren sollten. Also das ist auch interessant, also das ist eine Art von politische Bildung, die dann auch parallel mitkommt.
Jetzt strukturell gesehen, Andreas, ich finde es super interessant, weil wenn du es jetzt so erzählst, dann tauchen in mir wieder Bilder auf. Das heißt, du stehst dann vor Anschauungsbeispielen, die sind mal da. Du bist jetzt aufgefordert hinzuschauen. Du denkst dir jetzt deinen Teil dazu und die Schautafel, die dann zu dir spricht oder die du dann liest.
Die tatsächlich zu mir spricht, das ist eine sprechende Schautafel mittlerweile.
Ja, genau. Die dann zu dir spricht oder die du dann liest, die lädt dann zur Reflexion ein. Also die sortiert dann die Gedanken aus, die du vorher bereits im Kopf hattest, aber noch unsortiert. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe in die Ausstellungshalle meines oberösterreichischen Maschinenbauers. Dort war es im Grunde so ähnlich. Du hast diese große Maschine vor dir, aber die steht jetzt in einer riesigen Schauhalle. Diese Maschine arbeitet aber nicht in einer Schauhalle. Also das, was wir dann erarbeitet haben, ist bei jedem einzelnen Feature zuerst quasi deine verschiedenen Plakate im Kopf wach machen. Und das geht über Storytelling. Also einfach, du nimmst jetzt den Anlassfall, wo so eine Kommunalmaschine eingesetzt wird und denkst dir den Härtefall. Also zum Beispiel, du hast eine Straßenböschung, die relativ steil ist und die soll gemäht werden im Gemeindegebiet. So, und du hast jetzt die Schwierigkeit, dass so ein Gerät einen sehr niederen Schwerpunkt haben muss, damit es gut funktioniert. Das ist so ähnlich wie Mähen im Hochgebirge, im Steilhang. Da brauchst du ganz bestimmte Geräte. So, und jetzt erzählst du zuerst die Situation und sagst, also nehmen Sie mal an, Ihr Fahrer kriegt in der Früh den Auftrag, bei der Bundesstraße so und so den Hang, diese 2 Kilometer rechts zu mähen. Dort gibt's unterschiedliche Steigungen und ein Teilstück ist besonders steil. So, wie gelingt's jetzt, also das Ding zu mähen, aber unter den Gesetzmäßigkeiten der Sicherheit, also so, dass nicht die Gefahr besteht, dass das Ding überrollt und umkippt und der Fahrer in Lebensgefahr besteht. Also wie funktioniert das? So, was sind jetzt die besonderen Features, die so ein Gerät können muss? Also was muss jetzt so ein Gerät können, damit Ihr Fahrer das in Zukunft tun kann? So, und das wäre eine Struktur, die auf jede andere Präsentation im Grunde übertragbar ist. Du erschaffst zuerst einen emotionalisierenden Kontext. Dazu brauchst du Bilder, die im Kopf deiner Gesprächspartner, deiner Kunden auftauchen. Also du sprichst über eine Situation, die Plakate haben für sich gesprochen, aber das ist das Anschauungsbeispiel. Da spricht die Zeit heraus, du siehst die Konflikte, die innerhalb von 5 Plakaten, du siehst die ganze politische Diskussion, die praktisch den inneren Kampf der Gedanken siehst du dort und dann wird's ausgewertet. Zuerst den Kontext ansprechen, dann eine einleitende Frage stellen. Du stellst dann die Frage in den Raum, auf die du dann antworten kannst. Und dann erst bist du dran mit dem Erklären. Während bei den meisten Präsentationen, die du wahrscheinlich auch erlebst, ist es genau umgekehrt. Die Menschen beginnen mit dem Erklären.
Ja, genau.
Ja, genau. Einfach umdrehen. Kontext, Frage und dann Antwort geben.
Was vielleicht auch ein Faktor ist, und jetzt möchte ich eben auch verweisen, wenn du jetzt zuhörst und du fragst dich, ja, was, ich habe ja immer auch gesagt, dass der auch gewusst hat, mit seiner Stimme umzugehen. Führungsstärke in der Stimme. Es gibt von dir, lieber Arno, einen Selbstcheck, wo jeder für sich, jeder Zuhörer, der jetzt zuhört, kostenlos für sich herausfinden kann, wie gut die Stimme derzeit in ihrer Führungsstärke ist. Gibt es bei dir kostenlos, der Link steht in den Shownotes, arno-wischbacher.com/selbstcheck, Führung mit UE, aber wie gesagt, der Link ist auch in den Shownotes. Möchtest du 2, 3 Worte dazu sagen, in diesem Kontext eben auch?
Ja, das ist so ein springender Punkt, denn die Stimme ist das, was immer als erster ankommt im Gehirn deiner Zuhörer. Also so sehr wir uns jetzt auch zum Beispiel in dieser Episode wieder über Strukturen unterhalten, im Grunde über Herangehensweise, über Storytelling und über diese Dinge. Aber letztlich im Moment des Sprechens ist das Priming, das im Gehirn deiner Zuhörer passiert, das ist der Ton, der die Musik macht. Ja, und in diesem Selbstcheck begleite ich dich über eine kleine Abfolge an Fragen, die du für dich beantwortest und dich selbst einschätzt. Kannst du Kreuzchen machen oder Nummern vergeben in den Kästchen, die dir dieses PDF anbietet. Und dann gibt's eine Auswertung. Und die Einladung ist, diese Auswertung zu vergleichen mit deiner Selbsteinschätzung. Da werden situative Fragen gestellt, wie erlebst du dich in jenem Moment, wie erlebst du dich hinsichtlich darauf, etc. Und am Ende überprüfe für dich selber, wie führungsstark vom Ausdruck deiner Stimme her du dich in den verschiedenen Führungssituationen, in den Gesprächen, in den Präsentationen etc. erlebst und wo unter Umständen noch dieser eine Punkt ist, wo es lohnt, den Gap, also die Lücke zu schließen zwischen deiner mittlerweile erfolgten intellektuellen Auseinandersetzung, deiner Geistesbildung und dem Sprechausdruck.
Wie gesagt, auf arno-fischbacher.com/selbstcheck, Führung in einem Wort oder eben auch in den Shownotes als Link zu finden. Nochmal zurück zu der Führung, in Anführungszeichen, die mir zuteil wurde, als ich durch das Parlament in Wien geführt wurde. Ein weiterer Aspekt, und das habe ich ja schon erwähnt gehabt, er hat sich gezeigt. Mhm. Er hat sich nicht außen vor genommen. Es war nicht eine Führung, die jeder andere dieser männlichen oder weiblichen Führerinnen dort hätten durchführen können, sondern das war seine Führung. Er hat sich mit eingebracht, dieser Mann war Architekt, architektonisches Wissen mit eingebracht, hat seine Begeisterung gezeigt, wie wundervoll dieser Bau ist und dass das eigentlich so gar nicht hätte sein sollen und weil dieser Künstler hat irgendwie da an, also dieses ganze Hintergrundwissen war einfach toll und seine Begeisterung rauszuhören. Und dieses Sich-Zeigen war, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass man diese Verbindung spürt hat zu diesem Menschen, wo du gemerkt hast, okay, dieser Mensch ist gerade wirklich begeistert, dass er das überhaupt tun darf, was er da gerade macht. Und das ist auch schön, ich glaube, für die Teilnehmer, das zu spüren. Also es ist einfach so eine Gut-Level, wie es auf Englisch heißt. Das von auf Bauch zu Bauch spürt man das irgendwie. Dem taugt es gerade. Mhm. Und der versteckt sich nicht hinter seinem Wissen, sondern er zeigt sich. Mhm. Und das ist, wo wir in der vorherigen Episode gehabt hatten, darum geht es eben auch, dich zu zeigen, dich auch in deiner Vulnerabilität, also deiner Verletzlichkeit zu zeigen, also ruhig auch was zulassen, was vielleicht kritisch ist, wenn er seine politischen Meinungen geäußert hat, das ist ja vielleicht kritisch, gell? Da könnte man ja dann diskutieren anfangen. Und er hat sich's getraut. Mhm. Und das ist okay, also und das hat auch jeder so anerkannt, man muss ja nicht seiner Meinung sein, aber das einfach zu respektieren und das ist ein großer Respekt diesem Mann gegenüber, das ist so gewachsen für ihn und das ist gut, dass er so denkt, weil er halt so denkt für sich. Ja. Mhm. Und das ist eben auch dieses sich trauen, sich zu zeigen. Mhm. Ich glaube, das ist auch noch ein Aspekt, der mit reinspielt.
Ja, es ist total interessant. Ich weiß nicht, warum mir heute lauter Beispiele aus dem Maschinenbau irgendwie einfallen. Wechsel des Schauplatzes. Ich springe jetzt geistig von Kommunalmaschinen zu echten Baumaschinen, zu also sehr großen Radladern und so Riesenteilen. Ja. Und da geht es jetzt darum, in Videotutorials über diese Features zu sprechen in der Weiterbildung der Verkäufer, also die international unterwegs sind und die immer auf dem laufenden Stand sein sollten über die technische Entwicklung dieser großen Geräte. So, und da war ein Aspekt, der mich auch sehr fasziniert hat, weil es so unglaublich wirkungsvoll war in zweierlei Hinsicht. Da hast du jetzt so einen großen Radlader und ein besonderes Feature ist eine modulare Bauweise. Aber was heißt das? Modular, das ist ja nur ein Begriff. Ja. Da geht's darum, wenn du jetzt als Servicetechniker an der Maschine arbeitest und da geht's darum, wie schnell geht es, wie lang dauert es, wie lang steht die Maschine, die steht ja vielleicht auf einer Baustelle, da tickt die Uhr, weil Anschluss, weil also im Projektmanagement das nächste Gewerk dran ist etc. Wie lange brauchst du dieses, ich weiß nicht, irgendein Filter auszubauen oder irgendetwas zu ersetzen? Und da haben wir so kleine Storytelling-Elemente erarbeitet, die wunderbar funktioniert haben, weil die Menschen, die da in die Kamera hineingesprochen haben, selbst die Erfahrung hatten. Und es war so wunderschön zu erleben, in dem Moment, in dem, ich erinnere mich gerade an einen Kollegen, der da vor der Kamera stand, die sind an sich super routiniert, aber in dem Moment, in dem er aus dem eigenen Erleben, wie wunderbar anders das ist, anders als bei anderen Geräten, die sie immer testen und auch am Testgelände stehen haben vom Mitbewerb, wie wunderbar das ist zu erleben, wie man mit drei Handgriffen irgend so ein Element löst, das Ding tauscht und nicht Angst haben muss, dass man die Hände irgendwo verkeilt, weil das alles so gut zugehbar ist und man mit einfachen Griffen das alles tun kann. Und in dem Moment hat sich auch sein persönlicher Ausdruck so verändert, weil er aus dem eigenen Erleben erzählt hat in die Kamera und in dem Moment wirklich so geredet hat, als würde er mit einem Kollegen reden und dem sagen, Wahnsinn, das ist so super, das geht viel einfacher, du brichst dir keine Knochen, du bist nicht so dreckig wie sonst. Und die Macht des Storytellings.
Spannend, spannend. Wenn dir gefällt, was du hörst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann gerne auf Apple Podcast oder Spotify uns eine Bewertung hinterlassen. Das freut uns einerseits natürlich sehr, insbesondere wenn auch noch ein paar Kommentare dabei sind, was vielleicht wann du uns zuhörst, in welchen Umständen, wie du auf uns aufmerksam geworden bist. Also wir freuen uns einfach über Austausch. Es hilft zusätzlich auch denjenigen, die uns vielleicht noch nicht gehört. Es mag da draußen noch 2, 3 in Deutschland, Österreich, Schweiz geben, die uns noch nicht gehört haben. Angeblich, weiß es nicht. Ja. Und diejenigen würden dann vielleicht davon Bescheid bekommen, eben weil die ganzen Algorithmen so laufen. Also wenn je mehr positive Bewertungen ein Podcast hat, desto häufiger wird der dann auch Menschen angezeigt. Deshalb ein großes Danke in deine Richtung im Voraus für deine Bewertung.
Ja, viel Spaß, wenn du heute vielleicht an der anderen oder einen Stelle eine Parallele zu deinem eigenen rhetorischen Alltag gezogen hast, wo du etwas erklärst, wo du vielleicht ab und zu mal dich so ein bisschen in der trockenen Materie erlebst und sagst, okay, das geht ein bisschen anders, da baust du Bilder ein, da baust du eine kleine Geschichte ein, die du erlebt hast oder ein eigenes Erlebnis. Sehr viel Spaß dabei. Guten Erfolg und möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.